Einer, der ging immer so auf den Flohmarkt. Er hat immer gedacht, ich finde da was und so. Und er hat irgendwann auch zu Hause einen Haufen Zeug angesammelt, das andere nicht mehr gebraucht haben. Und einmal war er auf dem Flohmarkt und dann sah er eine Uhr. Und die hat geglänzt, und wie eben Gold. Aber er gedacht, auf dem Flohmarkt, sie ist wohl nichts wert, aber sie sieht schön aus. Das Armband war zwar kaputt, aber er hat sie dann gekauft. Und er hat 100 Franken bezahlt dafür. Dann, als er zu Hause war, hat er sie irgendwo in eine Schublade gelegt, weil er hat gedacht, irgendwann mache ich mal ein schönes Armband dran, dass das Uhrenband wieder ganz ist, dass ich sie anziehen kann. Aber sie lief ja auch nicht. Und es verging eine ganz lange Zeit. Und irgendwann hat er die Uhr hervorgeholt und ging zum Uhrenmacher. Und hat dem Uhrenmacher gesagt, bring sie zum Laufen und mach mir ein schönes Uhrband daran. Und der Uhrmacher hat ihn komisch angeschaut. Und er dachte, vielleicht lacht er mich aus, dass ich diese Uhr ihm bringe zum Reparieren. Sie hat ja nur 100 Franken gekostet. Aber der Uhrmacher hat gesagt, wissen Sie, was Sie da haben? Natürlich wusste er es nicht, eine Uhr. Aber auf der Uhr stand ein Name, Fabergé. Und Fabergé, das war ein Künstler, der hat viele kunstvolle Sachen gemacht. Unter anderem hat er Porzellaneier gemalt. So schön und fein, dass die heute viele 10.000 Franken wert sind. Das war dieser Fabergé. Und nachher sagt der Uhrmacher zu ihm, und sie ist aus purem Gold. Und er hat ihm gesagt, dass sie sehr, sehr, sehr viel wert ist. Er hat so lange etwas so Wertvolles zu Hause gehabt, ohne es zu wissen. Hast du auch was Wertvolles zu Hause? Was ist wertvoll für dich? Gold ist wertvoll. Was hast du noch, was du wertvoll findest? Wisst ihr, dass ihr alle etwas mega Wertvolles zu Hause habt? Mega. Noch wertvoller. Noch wertvoller. Weißt du, was du zu Hause hast? Immer der immer zu Hause ist. Ja. Du hast es verstanden. Ihr habt alle Jesus bei euch. Jeden Tag. Und ihr habt eine Bibel, die ist so wertvoll. Und ihr könnt dort drin lesen und Bilder anschauen davon, von der Geschichte, wie Jesus mit uns Menschen. Also er hat wohl eine Uhr gehabt, die sehr, sehr wertvoll ist. Aber Jesus zu haben, ist viel, viel, viel wertvoller. Weil mit ihm ist alles verbunden. Dein Spielen ist verbunden damit. Die Schule ist verbunden damit, dein Lachen, dein Singen, alles ist immer mit Jesus verbunden. Und wenn ihr eine Bibel habt, und dann könnt ihr Bilder anschauen, was Jesus alles gemacht hat, und ihr könnt lesen, wie Jesus über uns denkt. Ich danke euch. Ich liebe das. Immer wenn ich hierher komme, weiß ich, wie er die Technik beherrscht. Du machst einen wirklich guten Job. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Und ich bin mir dessen völlig gewiss, dass wir in einer außerordentlichen, anspruchsvollen Zeit leben. Und gerade in so einer anspruchsvollen Zeit, da müssen wir vielleicht einmal mehr die Werte, die wir für uns selber als Werte anschauen, neu definieren und überlegen. Vielleicht müssen wir gerade in so anspruchsvollen Zeiten, auch wieder einmal in uns selbst in eine neue Tiefe gehen. Natürlich sind wir als gläubige Menschen irgendwie souverän. Es kann uns nicht gleich aus der Bahn werfen. Aber wir wissen, dass gerade in solchen Zeiten eben Menschen auch da sind, die diesen Zugang zum Wort Gottes und auch zur Prophetie nicht im gleichen Maße haben wie wir. Und sie haben Fragen. Nun kommt es ganz darauf an, was wir vorleben, nicht was wir sagen, was wir vorleben. Es kommt darauf an, dass wir selber eine Botschaft und Botschafter sind, dass wir, wie es in der Bibel steht, ein Brief sind für die Menschen. Gerade in Zeiten, wo viele die Hoffnung verlieren und wo alle die Werte, die wir aus der Vergangenheit kennen, auf einmal in Frage gestellt werden. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, nur schon vor einem Jahr, dass die ganze Welt sich zu Krieg rüstet, dass noch nie auf diesem Planeten so viel Geld ausgegeben wird wie jetzt und budgetiert wird wie jetzt für Kriegsmaterial. Wer hätte das gedacht? Natürlich, es steht da drin, die Völker der Erde. Und wir wissen, wer hinter all dem steht. Und ich erinnere mich an das Gespräch, das ich so oft miterlebe und höre und nach einer Antwort gefragt werde, aus was wird daraus? Wir erleben diese Woche eine weltweite Depression, weil einer, der sich als der mächtigste Mann der Welt anschaut, alle Systeme untereinander bringt. Wer hätte das gedacht? Ich verstehe, dass Menschen, die den Zugang zum Wort Gottes nicht im gleichen Maße haben, ich verstehe, dass Menschen die Frage haben, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein. Gestern hat der mächtigste Geldhüter der Welt gesagt, zu 60% werden wir eine weltweite Rezession erleben, nur aufgrund von Entscheidungen von einem Mann. Nun wissen wir, wer hinter allem steht. Ich verstehe, dass die Frage für jeden Einzelnen heute die ist, was wird daraus? Nun, das eine und die Antwort steht uns klar. Im 2. Timotheus, da schreibt der Apostel, das eine aber wissen wir, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden sich wichtig tun und sich selbst überschätzen. Lieblos, unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Nur ihr Vergnügen haben sie im Kopf und sie wollen eigentlich von Gott nichts wissen. Das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite der Realität. Aber es gibt eine andere Realität. Und die andere Realität, und so habe ich auch die Botschaft von heute Morgen überschrieben, alles wird gut. Es gibt eine andere Realität. Am Schluss gewinnt der Herr. Ich glaube auch, dass Gott gerade aus diesen Zeiten für uns eine Herausforderung gemacht hat, aber auch für das Kreuz Christi ein Sieg. Viele Menschen fragen sich, die noch einen besseren Zugang haben, und sagen, wo ist dann Gott? Wenn ich all das erlebe, wenn ich all diese Schwierigkeiten, wir haben vor, es ist glaube ich 20 Jahre her, hat man beschlossen, dass man in 20 Jahren den Hunger auf der Welt beseitigt hat. Das wäre durchaus möglich. Aber was ist geschehen? Wir haben noch nie so viele Menschen, die Hunger leiden auf diesem Planeten wie jetzt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Über all die Fragen, die in den Herzen der Menschen heute vorkommen. Ich habe ein Verständnis dafür. Ich habe auch so viele Menschen erlebt, die diese Frage haben, warum greift dann Gott nicht ein? Warum macht er dann nichts? Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, wenn wir Not erleben, wenn wir Krankheiten erleben, wenn wir Umweltkatastrophen erleben, wenn wir erleben, dass diese Woche Myanmar, dieser kleine, total verarmte Staat, völlig zerstört ist vom Erdbeben. Warum greift Gott nicht ein? Und trotzdem, alles wird gut. Und wir sehen, dass Gott uns, und es steht in der Bibel, wir sind ein Schauspiel geworden. Also das, was wir erleben und passiert, ist die Entscheidung von Menschen, die sich nicht berühren lassen und nicht führen lassen durch Gottes Geist, sondern sie ihren eigenen, wie es die Bibel sagt, ihren eigenen Lüsten und ihren eigenen Ideen folgen, die ruhmredig sind, die keine Demut mehr haben. Und diese Menschen lassen sich vom Fürsten dieser Welt bestimmen. Warum wir ein Schauspiel geworden sind, ich will es nur einfügen als zwei Sätze. Wir sind ein Schauspiel geworden, weil das ganze Universum, heilige Engel, die zwei Drittel heiliger Engel, die im Himmel geblieben sind und nicht mit dem Fürsten dieser Welt auf die Erde gebunden und geworfen wurden, diese heiligen Engel müssen sehen, dass derjenige, der den Streit im Himmel angefangen hat, dass er ein Zerstörer ist. Und das ist das, was wir erleben. Ich habe so viele Erinnerungen von Menschen, die in solchen Situationen waren und die am Schluss gemerkt haben, wenn ich mich an Gott halte, wenn ich mich daran halte, dann gewinnt mein Leben einen ganz neuen Sinn und eine ganz neue Tiefe. Und ich habe für den Gedanken von heute Morgen, den wir mitnehmen wollen, das Leben mit Gott ist ein langer, glücklicher Weg. Das steht dem Weg dieser Welt völlig entgegen. Aber nun frage ich, und ich denke, die Frage, die wir uns auch stellen in diesem Zusammenhang, ist berechtigt. Wie komme ich dann auf diesen glücklichen, gesegneten Weg? Erleben wir nicht jeder von uns jeden Tag, jede Woche Herausforderungen, die wir weniger als glücklich anschauen, sondern die uns belasten, die uns Sorgen machen, die uns auch den Schlaf rauben können? Und trotzdem behaupte ich, und die Bibel sagt uns das, dass ein liebender Gott uns einen Weg zeigen will und dieser Weg ein glücklicher und gesegneter Weg ist. Mit allem Drum und Dran, mit Tiefen, mit Höhen, Aber für all das hat er ja eine Antwort. Er sagt, wenn du mühselig und beladen bist, also wenn du so einen Tag hast, der dir schwer fällt, dann komm zu mir und rede mit mir. Und er geht noch weiter und sagt, wenn du so überbelastet bist, dann komm mit deiner Last zu mir und leg sie bei mir ab. Gerade dies ist der Einstieg zu einem Leben, einem gesegneten Leben. Ich könnte jetzt diesen Vers auch zitieren aus Römer 8. Und zwar, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Wir spüren, wenn wir diesen Vers hören, so etwas von fatal dahinter, Fatalismus. Das gilt für alle, die nach Gott, nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Oft können wir in dem Augenblick, wo wir unter Druck sind, in dem Augenblick, wo Dinge in unser Leben hineinkommen, die wir nicht kontrollieren können, die uns machtlos machen, oft fühlen wir in diesen Augenblicken noch nicht danach zu sagen, gut, es dient mir zum Guten. Aber Gott sei Dank schenkt uns Gott diesen Raum zum Schnaufen und dürfen wir nachher erfahren, dass es gut war. Aber was heißt eigentlich zum Guten? Also ich kenne ganz viele Geschichten, die führten nicht zum Guten. Ich erinnere mich an die Frau, die ihre beiden Söhne verloren hat an Drogen und ich sie beerdigt habe. Die hat sicher nicht gefunden, dass das zum Guten führte. Ich darf Gott sei Dank sagen, dass sie heute weiß, dass es ein Gottesplan war und dass der Plan gut war. Aber für die Zeit, wo sie das erlebt hat, hat sie es nicht so empfunden. Oder ich erinnere mich an jenes junge Ehepaar, das erst ein paar Jahre verheiratet war und in die Seelsorge kam und sie mir gesagt hat, ich habe einen neuen und er versteht es nicht. Die hat sicher nicht gefunden, dass der Moment gut war. Aber ich habe in all dem gesehen, dass Gott etwas nach langer Zeit etwas gemacht hat, das viel edler, viel höher war, das eine neue Tiefe bekommen hat. Und keiner von Ihnen würde heute sagen, es war vergebens. Aber was ist dann zum Guten? Jetzt müssen wir doch noch einmal auf den Gedanken eingehen, was ist zum Guten? Seht ihr, zum Guten, das ist Veränderung unseres Lebens. Das ist, dass Gott uns umwandeln will in einen Menschen nach seinem Bild. Ich habe es in drei Gedanken zusammengefasst, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Das allerhöchste Ziel, das wir als gläubige Menschen haben können, ist, Jesus ähnlich zu werden. Dann hat er uns in die Gemeinschaft der Gläubigen und die Gemeinschaft mit ihm, in die Gemeinschaft mit heiligen Engeln berufen. Und als dritten Punkt, Gott möchte, und dass es gut wird, dass wir jetzt schon Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Und da will ich gleich ins Zentrum vorstoßen. Was für eine wunderbare Aussage, dass Jesus ohne jegliche Vorbedingung uns mitnimmt, gerade in diesen Triumphzug, wenn wir heute das Gefühl haben, nur das Böse gewinnt, nur das Schlechte gewinnt, nur das Schicksalshafte, Unkontrollierbare gewinnt, dann gibt es eine andere Seite. Und die andere Seite ist, dass Jesus gesagt hat, von den Überwindern, dass er sie mitgenommen hat in diesen Triumphzug. Und das ist ein Zug, der nicht irgendwo an einem Sackbahnhof endet, sondern dieser Zug ist mit und endet in der Herrlichkeit. Wir sind auf diesem gesegneten Weg berufen, jetzt schon Anteil zu haben an der Herrlichkeit, die uns durch Jesus Christus gegeben ist, an der Gnade. Es ist das Herz des Evangeliums. Ich glaube, ich habe zu keinem anderen Thema mehr in meinem ganzen Leben gesprochen, als zu diesem Thema dieser Veränderung der Gotteskindschaft. So viele Menschen und so viele Christen, so viele in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden, mühen sich ab, so vor Gott gut dazustehen und ihre Seligkeit zu schaffen und sind frustriert, weil sie eigentlich nicht vom Fleck kommen. Das ist ganz normal, weil es gar nicht dieser Weg vorgesehen ist. Gott hat ganz einen anderen Weg vorgesehen. Gott hat den Weg vorgesehen, dass ich aus seiner Gnade lebe, dass ich weiß, dass ich aus eigener Kraft nichts tun kann, dass ich aber auch mich für nichts rühmen muss, weil es, und ich will das einspielen für einen Moment, wenn einmal die Bücher aufgetan werden, wenn dieses Bild, das in der Bibel uns so schön drastisch geschildert wird, die eine Seite von Jesus, die Böcke sind, auf der anderen Seite die Schafe und die große Diskussion da sein wird, dass die einen sagen, zu denen Gott sagt, geht doch von mir weg, ich kenne euch nicht. Und dann sagen sie, aber wir haben doch in deinem Namen, wir haben doch alles in deinem Namen gemacht. Wir haben sogar Tote auferweckt, Kranke geheilt, in deinem Namen. Und wisst ihr, Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und dann ist auf der anderen Seite sind die Schafe. Und er sagt zu den Schafen, ihr wart da, ich hatte Durst, ihr gab mir zu trinken. Ich war gefangen in der Sünde, in der Gefangenschaft. Ihr kamt und ihr habt mich befreit, ihr habt mich besucht. Ihr wart mit mir auf dem Weg. Und sie sagen zu Jesus, Jesus, wo haben wir das getan? Und Jesus sagt diesen einen wunderbaren Satz. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das Evangelium ist das Evangelium der Barmherzigkeit. Der Weg mit Gott ist der Weg der Barmherzigkeit. Und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt eine Kernbotschaft, über die kommen wir nicht hinweg. Wir können uns noch so viele Vorschriften, noch so viele Regeln machen und denken, das wäre noch besser und das wäre besser. Und dort müssen wir schauen, es hat alles völlig keinen Sinn, wenn nicht der Kern, wenn nicht das Zentrum des Evangeliums steht. Und Jesus hat es gesagt, das Zentrum ist das. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Seht ihr, und hier haben wir das ganze Spektrum, das, an dem wir eigentlich schuldig sind oder nicht auf diesem gesegneten Weg sind. Ohne diese totale Hingabe und diese vollkommene Verehrung und diese demütige Anbetung von Gott, werden wir nie jemand lieben können. Und ich sage das Schlimmste von allem. Wir werden uns selbst verachten. Wir werden uns nicht lieben können. Und wir werden in solche krisenhafte Situationen im Leben kommen, weil wir nur dieses eine von Gott geschenkte, aus Gnaden gegebene, weil wir diesen demütigen Weg nicht so gehen wollen. Aber wenn wir das anfangen zu erbeten, Gott, ich möchte dich von ganzem Herzen lieben. Und dann sprudelt es durch unser Leben, sprudelt dieser Segen der Zuneigung für andere, aber auch des eigenen Verständnisses und des Rücksichts auf seine eigene Person. Weil wenn wir schon immer singen, wenn wir der Überzeugung sind, dass Gott uns liebt, und das sind wir doch, da können wir doch nicht denken, dass Gott Freude daran hat, wenn wir uns und die anderen vernachlässigen. Das ist doch unmöglich. Aber ich will wieder zurückkommen zur Botschaft von heute Morgen. Gott segnet uns, bevor wir darum beten. Wenn unser Herz geöffnet ist. Er segnet uns nach seinem Plan. Er fragt uns nicht. Er ist einfach da, weil er pure Liebe für uns empfindet. Und nicht die Liebe, die wir definieren, die immer die menschliche Liebe, die immer auch etwas für sich noch einsacken will, die nie bedingungslos ist, die immer auch einen Eigennutzen hat. Nein, Gott liebt uns ohne diesen Eigennutzen. Er sagt, niemand ist so ein Freund wie der, der sein Leben für den anderen gibt. Und das hat er gemacht, er hat das Leben für uns gegeben. Ich würde gerne euch eine Frage stellen. Wenn du jetzt ganz spontan ich dir die Frage stelle, du kannst sie in deinem Herzen beantworten. Wo möchtest du gesegnet werden heute Morgen? Ja, ich meine das ernst. Heute Morgen, wo möchtest du heute Morgen gesegnet werden? Gott ist mitten unter uns. Also, möchtest du gesegnet werden? Vielleicht, was hätte Priorität? Vielleicht hast du gerade einige Auslagen, die nicht berechnet sind, da möchtest du vielleicht gesegnet werden mit Geld. Oder ist es deine Karriere, die du gesegnet werden willst? Dein Beruf, Erfolg? Vielleicht möchtest du in der Familie gesegnet werden? Mit deinem Partner? Mit Kindern? Vielleicht gehörst du zu den Eltern, dann hast du mehr noch den Wunsch, den Segen zu haben in der Nachfolge oder dass die Kinder auch Jesus nachfolgen. Ja, wo möchtest du gesegnet werden? Ich könnte die Liste noch länger machen, aber was hat Priorität? Seht ihr, und hier beginnt's. Ich wünschte mir eigentlich, dass ganz vorn, an erster Stelle, etwas ganz anderes steht. Wenn ich doch überzeugt bin und wenn ich doch daran glaube, dass es Gott mit mir gut meint, weil er mich liebt, dann könnte es doch sein, dass das Allerbeste wäre, Priorität Nummer eins, Gott segne mich nach deinem Plan. Vielleicht würden sich alle anderen Wünsche verändern und in Erfüllung gehen, weil Gott eine andere Reihenfolge hat für dein Leben, weil Gott einen anderen Plan hat und der ist sicher, sicher gut. Wir werden zur rechten Zeit sehen, dass Gottes Segen in unserem Leben immer richtig ist und immer zur richtigen Zeit. Er wird nie zu spät kommen mit seinem Segen. Es wird auch nicht so sein, dass es zu früh ist und wir den Segen nicht genießen können. Wir werden erleben, dass dort, wo wir in der Bedrängnis sind mit unseren Wünschen und mit unseren Segenswünschen, dass uns Gott dort völlig verändern kann und Gott vielleicht ganz einen anderen Weg hat. Seht ihr, ich habe in meiner langen Zeit als Seelsorger oft etwas erlebt. Und wenn ich oft sage, dann untertreibe ich völlig, dass Menschen kommen und sagen, ich bete 10 Jahre, 20 Jahre und es geschieht nichts. Gott hört mich nicht. Ich erinnere mich an jene im Spital, jene junge Frau, die ich dort getroffen habe, die den Weg vom Glauben weggegangen ist und einen eigenen Weg gelebt hat. Und als wir an diesem Abend sprachen, da fand sie den Weg nach Hause und sie rief mitten in der Nacht ihre Mutter an und sagte ihrer Mutter, ich will wieder in die Gemeinde gehen und ich will wieder glauben, ich will Jesus nachfolgen. Und die Mutter sagte ihr, 20 Jahre, 20 Jahre bete ich genau für diesen Augenblick. War da Gott so geduldig? Hat er die Mutter auf die Folter gespannt, 20 Jahre lang? Nein, zur rechten Zeit. Gott lässt uns auch reifen in unseren Entscheidungen. Und wisst ihr, für diesen glücklichen, gesegneten Weg, da muss ich noch etwas dazu sagen. Gott legt uns ja jeden Tag, legt er uns zwei Möglichkeiten vor. Also wenn ihr die Bibel lest, und ich weiß, ihr lest alle die Bibel, dann seht ihr, wie mag es mal Gott sagt in diesem Wort drin, ich lege dir vor zwei Wege. Du kannst diesen Weg gehen, du bist frei. Ich habe dich frei geschaffen. Du kannst diesen Weg gehen, aber denke daran, wenn du diesen Weg gehst, das ist der gesegnete Weg. Aber so oft ist es in der menschlichen Natur. Er möchte den gesegneten Weg, aber er möchte den anderen Weg auch gehen. Und das geht nicht. Gott in seiner unendlichen Liebe, er möchte, dass wir geborgen sind in seinem Weg. Vielleicht, und damit will ich dann auch die Botschaft von heute Morgen mit diesen Gedanken schließen, vielleicht fehlt es uns oft an Demut. Und ich erinnere mich an ein Wort, das in dem Buch von Das Leben Jesu steht, das Ege Weih mal geschrieben hat. Um Demut zu lernen, sollten wir oft zum Kreuz gehen. Und wir sollten dort sehen, was er für uns getan hat. Und für diesen Augenblick zum Schluss dieser Botschaft von heute Morgen möchte ich mit euch ein paar Schritte mit Jesus gehen. Ich möchte mit euch dort auf diesen Richtplatz gehen. Kurz nachdem, in der gleichen Woche, nachdem die Jünger mit Jesus auf dem Weg zum Abendmahl waren, da war eine riesen Menschenmenge dort, die haben gesagt, das ist der König. Sie haben ihre Kleider ausgezogen und auf die Straße getan, damit Jesus auf seiner Eselin dort durchlaufen konnte und nicht auf den schmutzigen Straße laufen musste. Sie haben gesagt, Hosianna dem König. Jesus hat unverblümt seinen Jüngern gesagt, ich gehe jetzt einen Weg, den ihr nicht verstehen werdet. Sie haben nicht verstanden, was er wirklich gemeint hat, als er mit ihnen das Abendmahl gegessen hat, das Passahlamm, als er das Brot genommen hat und gebrochen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Sie haben nicht verstanden, als er den Kelch genommen hat und getrunken hat und gesagt hat, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe. Sie haben es nicht verstanden. Sie waren immer noch geblendet von dem Volk, das Hosianna gerufen hat. Es war nicht erstaunlich, dass der nächste Tag, dieser Freitag für sie so schrecklich war, weil die ganze Welt, wie sie sich vorgestellt haben, ihren gesegneten Weg, der war zerbrochen. Sie sahen von Weitem her, was passiert. Und sie sahen, dass dieser Jesus, der Kranke geheilt hat, den sie verehrt haben, den sie erkannt haben, du bist wirklich Gottes Sohn, dass dieser Gottes Sohn verspottet wird von den Menschen. Sie haben zugehört, wie die Leute gesagt haben, komm, wir machen doch einen König aus ihm. Und sie nahmen ein dreckiges Gewand eines irdischen Königs, das längst abgetragen war und keine Bedeutung mehr hatte, und legten es um ihn. Und sie gaben ihm eine Krone aus Dornen und schlugen es ihm auf das Haupt. Und sagen, so hast du eine Krone, hier hast du deinen Königsmantel, König. Und er schwieg. Er hatte nur etwas im Auge, etwas im Sinn. Und das warst du. Er wollte da durchgehen für dich und für mich. Er hat sich entschlossen, bis nach Golgatha hinaufzugehen, unter dem Gelächter und Gerufe dieser Klageweiber, die immer da sind und die gerufen haben, gut, gut, das Blut komme doch über uns und über unsere Kinder. Da hat er jetzt das, was er verdient. Und noch in den letzten Stunden am Kreuz, als er schon mit Nägeln an das Kreuz geschlagen wurde, sagen sie so, jetzt, du hast anderen geholfen, steig doch herab. Seht ihr, die Nägel hätten ihn nicht gehindert. Das Kreuz wäre kein Hindernis gewesen. Jesus hätte in diesem Moment nur sagen müssen, Vater, es ist genug. Und er hätte zurückgehen können in den Himmel, in alle Herrlichkeit. Und die Menschen wären für ewig verloren gewesen. Aber er sagt bis zum allerletzten Moment, es ist vollbracht, ich hab's gemacht. Und er stand auf, für dich und mich. Wenn uns das nicht demütig genug macht, diesen gesegneten Weg, den Gott vor uns hingelegt hat, von ganzem Herzen, mit totaler Anbetung, mit liebevoller Zuneigung, wenn das nicht dieser Wunsch ist in unserem Herzen, dann müssen wir den Weg nach Golgatha immer wieder gehen, bis wir es verstehen, für mich. Ich tat's für dich. Amen. Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns und wir möchten Jesus dir folgen, Schritt für Schritt. Schenk uns doch diese tiefe Demut, dass wir verstehen, glauben und vertrauen, dass du jeden einzelnen Schritt nicht nur von uns kennst, sondern dass du uns diesen Segensweg führen willst. Danke, Herr Jesus, dass wir mitten in dieser Welt diesen Horizont bekommen haben, dass du uns gezeigt hast und dass wir es verstehen dürfen, dass alles gut wird. Wir freuen uns darauf, Herr Jesus, an deiner Hand zu gehen, jeden einzelnen Tag, und mache uns doch mit der Barmherzigkeit, die du uns begegnest jeden Morgen neu, dass diese Barmherzigkeit durch uns hindurchgeht und wir Barmherzigkeit in dieser Welt üben, die so kalt geworden ist. Danke, dass wir bei dir sein dürfen, jetzt, heute, morgen und für immer. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Amen.